Gott. Schön, euch zu sehen. Auch die noch nicht persönlich begrüßt habe, auch nochmal Hallo von meiner Seite. Wir sind wirklich voll gepackt, sind wir heimgekommen gestern Abend. Wir waren 2,5 Tage jetzt in Stuttgart auf dieser Pastoren- und Leiterkonferenz des D-Netzes. Da gibt es ganz viele Themen, aber ganz viel, was man einfach wirklich persönlich erlebt in dieser Zeit. Und eigentlich, wir können nicht dastehen und diese Konferenz wiedergeben, aber wir können das wiedergeben, was uns umgeht, was uns bewegt, was wir einfach denken, dass ihr auch einen Nutzen daraus habt, weil ihr seid uns wirklich sehr, sehr wichtig und das, was wir sagen, soll euch nützlich sein und dass ihr echt auch davon genießen könnt, was wir so erlebt haben. Ich möchte aber jetzt doch ganz kurz so einen Umriss geben, was alles gewesen ist. Also wir haben verschiedene Sessions im Großen gehabt mit einigen Hauptrednern. Da gibt es ein Bild dazu, das zeige ich mal kurz, wer da so dabei war. Ein Bild, geht das? Genau, also der Peter Wenz, der Gastgeber vom Gospelforum. Dann war das der Markus Oppermann, der Theo Ehemann, der Andreas Herrmann, der Markus Wenz und der Antonio Weil. Und da waren es kurz in einem Plenum beisammen. Jeder hat dann vorgetragen, ganz tolle Themen. Und dann haben wir noch jemanden gehabt, das war der nächstes Foto, Professor Dr. Thilo Stadelmann. Der hat uns über die KI erzählt, sehr, sehr interessant. Genau. Und dazu hat es noch immer ein gutes Essen zwischendurch gegeben. Das kann man auch einmal zeigen. Wie das da so war, die ganze Aula ist dann mit Tischen besetzt worden und genau. Daneben haben wir Workshops genossen, der Hans hat schon gesagt, ist über alle möglichen Themen, man hat sich da anmelden können, hingehen, Kinder, über Generationen, über Heiligen Geist, über Evangelisation, über Prophetie, über starke Kirchen, über Kommunikation, Social Media, vieles, vieles mehr. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Dazu ganz tolle persönliche Begegnungen. Man lernt Leute kennen, die was haben und die was zu sagen haben, auch manchmal direkt mit der persönlichen Prophetie auch verbunden. Ganz, ganz schöne Erfahrungen. Der Titel dieser Konferenz hat geheißen und so soll es auch heute heißen, Im Auge des Sturms. Da gibt es ein Bild dazu, wie denn so ein Auge des Sturms ausschaut. Und, der Peter Wenz hat uns hineingeführt in das Thema und ich möchte es ganz kurz umreißen, wo wir uns da befinden in diesem Loch da. Was ist denn das? Es ist so, dass das Zentrum eines Wirbelsturms bezeichnet man das Auge des Sturms. Das ist, hier sieht man eben dieses Loch, sage ich jetzt mal dazu. Und wenn sich der Wirbelsturm, je schneller dass er sich dreht, kann sich dann dieses Auge bilden. Und diese Rotationsgeschwindigkeit außenrum, die kann bis zu 200 km/h ergeben. Aber das Auge, genau, das gezoomte Bild, das Auge ist ein wolkenfreier Bereich, wo kaum Wind ist, wo eine kühle Brise von oben kommt, wo trockene Luft ist und wo, wie gesagt, kaum Wind ist. Und der Durchmesser so eines Wirbelsturmloches kann... Also hat es im Durchschnitt 50 Kilometer, kann aber sogar bis zu 320 Kilometer haben. Also schon mal gigantisch von der Physik her. Aber was hat das für uns zu bedeuten? Und das hat uns der Peter Wenz da hineingeführt. Was ist die prophetische Bedeutung von dem? Können wir bitte das nächste Bild nehmen? Genau, da ist einfach immer so der Beamer abfotografiert, da stehen viele Sachen drauf. Ich will ganz konkret jetzt auf diesen letzten Punkt eingehen, der da draufsteht. Und da steht, wenn man sich geistlich gesprochen im Auge des Sturms permanent aufhält, können einem die zerstörerischen Turbulenzen nichts anhaben. Und ich glaube, wir sind alle schon im Gedanken so weit, was das Übertragen auf unser Leben bedeutet. Es gibt Stürme rund um uns. Das kann sehr, sehr nah sein. Das kann unsere Familie betreffen. Das kann unser nahes Umfeld betreffen. Es kann auch wirklich regionale bis globale Geschehnisse betreffen, was wirklich ein Sturm ist. Und du siehst keine Tür, keinen Ausweg aus diesem Sturm hinaus. Aber du siehst einen Platz inmitten dieses Sturmes und da ist der Friede Gottes. Und welchen Platz hat Gott für uns vorbereitet? Es ist das Auge des Sturms. Und wo ist der Ort der Ruhe? Es ist genau da mittendrin. Gott segnet uns genau da mittendrin. Und da, genau, das ist super, das Bild jetzt, das ist mal von innen gesehen. Da stellt sich eine Wand auf, da rotiert alles rundherum, aber drinnen sogar schönes Wetter, es gibt auch Schatten, es gibt alles, was wir brauchen. Wie kommen wir dahin? Das hat uns der Peter Wenz gefragt, uns gesagt, und wie bleiben wir da drinnen? Er hat uns zum Schluss auf 3 Punkte hingeführt. Das eine war, dass wir unseren Glauben praktisch leben sollen. Es gibt keinen Glauben ohne Werke. Unser Glaube muss sichtbar sein. Wir brauchen diese Werke dazu. Es muss sichtbar sein, dass wir glaubend sind. Dann hat er auch gesagt, dein Gebet bewirkt mehr, als du denkst. Ja, das ist wirklich so. Auch die Kleinen. Wisst ihr das? Auch die Kleinen. Die bewirken ganz, ganz viel. Also warten wir nicht, bis wir eine Stunde Zeit haben, um zu beten, sondern schieß rauf, was geht, zu unserem Herrn, er hört uns. Und der dritte Punkt, und da möchte ich jetzt einen Fokus drauf legen, er sagt, fokussiere dich auf das Wesentliche. Und was ist das Wesentliche? Dass Gottes Wille in allem geschieht. Das hält uns in diesem sicheren Auge des Sturms. Es geht nicht ohne Hingabe. Es ist zu gefährlich, am Rand zu stehen, an dieser Wand. Es ist zu gefährlich, 200 Stundenkilometer können uns mitnehmen und mitreißen. Es braucht wirklich eine Hingabe unseres Lebens von Anfang an. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Christenleben. Oder vielleicht bist du noch gar nicht hineingetreten in dieses wunderbare, erlöste Leben, das Gott für uns hat. Aber zu jedem Moment in deinem Leben braucht es diese Hingabe. Ganz am Anfang. Du übergibst dein Leben Jesus. Und er hat Leben für uns. Der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, zu schlachten, zu zerstören. Aber Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu geben. Und dieses Leben macht gute Dinge in uns. Es heilt uns, es korrigiert uns, es bringt uns zurecht. Und ich möchte euch von einem Ehepaar erzählen, das wir getroffen haben auf der Konferenz. Wir haben es vorher nicht gekannt, aber sie sind dann neben uns zum Essen gewesen. Und sie waren so erfrischend, das war so anziehend irgendwie und sie waren schon etwas älter. Wir haben sie gefragt und er 86 und sie kurz vor 80. Und die haben gesprüht voller Lebensdrang und Freude und sind von einem Ding zum anderen. Und ich meine, unsere Pastoren geben uns ja schon einiges vor an Spritzigkeit in einem Alter Ü50. Aber das hat uns echt inspiriert, sie zu sehen und mit ihnen zu reden. Und stellt euch vor, sie haben sich 1964 in Salzburg bekehrt, ein Ehepaar aus Hamburg. Die waren ganz frisch verheiratet, ich glaube erst 18 Jahre, aus der Hippie-Szene, kommen mit ihrer Vespa angefahren in Salzburg und haben da eine Veranstaltung wahrgenommen, 1964, eine Großevangelisation in Salzburg. Ich habe echt gestaunt, ich habe nicht gewusst. Das hat geheißen Feldzug des Glaubens. Das ganze Kongresshaus, 1000 Leute. Und die zwei gehen da rein, um etwas zu tun, haben sie sich vorgenommen. Sie wollten demonstrieren da drinnen. Und sind da rein und es hat nicht lange gedauert und es war ein Gebetsaufruf und ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der Mann ist nach vorne gegangen, hat sein Leben Jesus gegeben. 2 Tage später die Frau und seitdem sind sie mit Gott unterwegs. Sie haben mittlerweile 4 Kinder, Enkelkinder, alle mit Gott unterwegs. Wie schön, wie sehr wünschen wir uns das alle, oder? Dass unsere Familie mit Gott unterwegs ist. Es ist möglich, es ist möglich. Eine Hingabe ihres Lebens und ich würde sagen, eine Langzeithingabe ihres Lebens. Eine Treue, eine immer wieder ausjustieren auf das, was der Heilige Geist mir ihnen sagen wollte. Und jetzt stellt euch vor, was sie jetzt sagen, was sie jetzt gerade tun. Sie wollen ihr ganzes Leben noch einmal vor Gott ausbreiten. Das war ihnen so ernst, sie haben es immer wieder betont. Sie wollen noch einmal den Heiligen Geist überall drauf scheinen lassen. Überall noch einmal die Chance geben für Korrektur, für Heilung, für was Gott hat nach so, so vielen Jahren. Wie viel mehr sollen wir, wo wir jetzt gerade stehen, wirklich noch einmal unser Herz aufmachen, den Heiligen Geist in jeden Schatten unseres Herzens hineinlassen und wirklich, wenn nötig, umzukehren, wenn nötig, aufzugeben. Ist es alles, was wir tun? Sagt Gott überall ein Ja dazu? Oder wohin bewegt uns der Heilige Geist? Was sagt er zu uns? Und ich will uns jetzt mitten in dieser Session jetzt einfach diese Möglichkeit geben, in einem kurzen Lied, das Martin Pepper geschrieben hat, da geht es um das Auge des Sturms. Ich lese euch den Text vor. Den kann man projizieren, genau. Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Gedöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und du das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir. Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Wenn du jetzt eine Ernsthaftigkeit darin erkennen kannst, dann bitte ich dich jetzt, bevor der Hans-Peter dann weitermacht, dass wir aufstehen und ich würde euch in dieses Lied hineinführen für nicht ganz 2 Minuten, dass wir wirklich unser Herz jetzt aufmachen für das, was der Heilige Geist uns jetzt anstößt. Wollen wir dazu aufstehen und bitte Dominik, danke.
Ja, hallo. Auch von meiner Seite. Ich darf euch ein bisschen was erzählen über Stuttgart. Es hat mich auch total bewegt da draußen. Meine Frau hat eh schon total viel erzählt, die Michi, wie es da zugegangen ist und was so der Grund genau war. Der war einfach diese Heiligkeit, in der wir uns mal wieder reinkommen müssen. Aus jeder Einzelne von uns, aber auch aus Gemeinde. Gell? Diese Ehrfurcht vor Gott und was er ist und was er gesagt hat und was er machen möchte. Gell? Und es war ein Gastsprecher draußen, das war der Antonio Wild. Gell? Also für mich ist er Wild, weil er ist echt ein wilder Bursche. Gell? Und ich weiß nicht, wer ihn kennt. Gell? Und der hat auch so geredet, dass eigentlich Jesus immer im Zentrum vom Sturm war. Er war immer zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Gell? Egal, ob der Sturm am See, ob das Boot vollgefüllt worden ist, die Jünger haben Panik gekriegt, Lebensgefahr und so. Und er ist hinten gelegen im Boot und hat geschlafen. Gell? Und hat dann den Sturm geboten, dass er ruhig sein sollte. Dann ist alles passiert. Gell? Und das war so die Einleitung. Und dann hat er gesagt, wir sollten uns eigentlich überlegen, dass unsere Zeit da auf dieser Erde recht kurz ist. Gell? Und zur Illustration hat er gesagt, ist er so auf Genesis, auf das erste Buch Mose hingegangen, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Gell? Er hat Erden genommen, Menschen geformt und hat dann Gott selber den Lebensatem durch die Nasen in Adam einblasen. Gell? Und er hat gesagt, und dann hat er einen Tisch gehabt, dann hat er das Tuch weggegeben und da war einfach ein Glasgefäß mit Erden. Gell? Und dann hat er gesagt, daher kommen wir und das werden wir wieder mal werden. Gell? Also nichts anderes als wie Erden, wie Dünger für den Boden. Gell? Und er hat dann auch gesagt, es ist total wichtig, was tun wir nicht alles in unserem Leben, gell? Was wir alles erledigen wollen. Und dann sagt er, hey, für das, dass wir mehr Erden werden, gell? Und da wollte er uns irgendwie illustrieren, wie kurz unsere Zeit ist und für was wir unsere Zeit eigentlich hernehmen. Und er hat gesagt, hey, wir sollten unsere Zeit wirklich fürs Reich Gottes verwenden, wirklich für die Ewigkeit verwenden. Wir sollten unsere Perspektive wirklich auf Gott richten, weil er ist der Schöpfer aller Dinge. Und er sagt, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann gibt uns Gott alles, er von sich aus zu uns, was wir brauchen zum Leben und noch viel mehr darüber hinaus. Also dann liegt eigentlich keine Anstrengung in dem drinnen, dass wir irgendwas kriegen oder haben wollen, sondern Gott schenkt es uns dann. Gell? Und Gott kennt unsere Herzen, er weiß, was wir benötigen. Gell? Und das war eine Sache. Und er hat gesagt, wie kurz das unser Leben ist. Gell? Und ich habe mir dann mal solche Gedanken gemacht, was sind eigentlich nur so die Eigenschaften von einem Sturm, gell? Also von so einem Orkan. In der Mitte drin ist dieses Auge des Sturms, wo wir voll Ruhe haben, die Kühle des Tages genießen können, so geistig gesehen. Gell? Und wenn wir aber jetzt dann auf den Rand rauskommen, auf diesen Orkan, auf den Orkanrand, und der erfasst uns dann, gell? Also Orkan, alles was der erfasst mit 200, 300 Stundenkilometer, das wird zunichte gemacht. Gell? Und das wird dann auf irgendeinem anderen Ende, auf irgendeinem anderen Platz, wo das Ding gar nicht hingehört, das Zertrümmerte, wird dann wieder ausgespuckt. Gell? Und dann denke ich mir echt, wow, wie ist es bei uns, wenn wir da eingesaugt werden, weil wir uns zu sehr um diese Welt kümmern, weil wir uns zu sehr um die täglichen Geschäfte kümmern, was ja nicht schlecht ist, aber zu sehr, wenn wir denen die Priorität geben, dann werden wir unweigerlich in diesen Orkan, in diesen Wirbelsturm eingesaugt und der wird dich sicherlich nicht unbeschadet irgendwo wieder ausspucken, wo du vielleicht gar nicht hin wolltest. Gell? Und ich denke mir einfach, das ist also der Aufruf für uns, wir sollen wirklich überlegen, oder wenn du in einem Sturm drinnen bist, gell? Das Mittel, dass du da wieder rauskommst aus dieser Zentrifugalkraft, ist immer Busse da, gell? Immer Gott um Vergebung beten und wieder zurückkehren ins Zentrum des Auges, gell? Damit dein Leben gerettet wird, weil du hast nur eins und 80 Jahre, 90 Jahre im Blick auf die Ewigkeit ist ja gar nichts. Gell? Und ich denke mal, es steht ja irgendwo in der Bibel drinnen, der Betrug des Reichtums. Gell? Man, Gott hat nichts gegen Reichtum, Gott hat nichts gegen Geld. Gell? Aber wir sollen uns nicht von dem betrügen lassen oder vor alles andere, was du daherkommst am Tag. Jeder hat seine so sein Challenge, gell? Aber wir sollen uns von denen betrügen lassen, weil wenn wir auf den Leim aufsteigen, da rutschen wir aus, da haut es uns hin. Gell? Und das möchte ich einfach mitgeben. Und für alle anderen, die was im Zentrum sind, das ist einfach so gewaltig, wenn ihr darüber nachdenkt, von was Gott euch bewahrt hat. Ja, und wo sie jetzt nicht hingekommen hat. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Und dann wollte ich natürlich noch eine Bibelstelle vorlesen. Und zwar steht das in Kolosser 3, 1 bis 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, oberhalb vom Wirbelsturm. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Genau, und dann haben wir eigentlich eine gute Chance, dass wir, oder dann haben wir eine Zuversicht, dass wir im Zentrum bleiben und dass wir die Kühle des Tages genießen können, wenn alles um uns herum in die Brüche geht. Amen.
Halleluja. Es ist einfach gewaltig, was man alles gehört hat, und es ist sehr schwierig, da irgendwas auszusuchen. Was soll ich weitergeben? Man ist von allen so berührt, und vielleicht kann man, das Bild ist eh da, vielleicht war das nur das vorige Bild von Sturm. Mein Thema, weil ich bin so beschäftigt eigentlich schon länger mit emotionaler Gesundheit, und wir müssen wissen, emotionale Gesundheit ist machbar und macht dich sturmfest. Und Gottes Gegenwart müssen wir ja, wie wir wissen, da im Sturm, da ganz tief drinnen, da ist seine Gegenwart. Und Gottes Gegenwart ist ein Ort. Und wo ist dieser Ort? In deinem Herzen. Es ist ein Ort und er ist in deinem Herzen. Und die Frage ist Gott in deinem Herzen? Ist Gott in deinem Herzen? Ist er wirklich mittendrin? Oder, ja, und fühlt er sich da wohl? Fühlt er sich wohl in deinem Herzen? Ich möchte lesen 1. Thessaloniker 5, 23. Sorry, ich habe das jetzt gar nicht weitergeben, den Bibelvers. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch. Sehnst du dich danach, heilig zu werden, ein heiliges Leben zu führen, frei von Furcht und Angst, frei vom Theater deiner Seele, frei sein, dieses Theater immer in der Seele. Er wünscht sich das und er sehnt sich danach. Wir singen dieses Lied, meine Seele schreit nach dir. Und wenn unsere Seele schreit, dann ist er da mit dieser Heilungskraft, dass wir das erleben in unseren Bereichen, ob es Furcht ist, ob es Ärger ist, ob es Trauer ist, ob es deine Lüste, verschiedene Lüste sind. Wir alle haben Lüste. Vielleicht hast du keine, ich habe schon Lüste. Aber ich möchte das alles im Herrn geben. Und ich möchte wirklich ein heiliges Leben führen. Und ich weiß, du möchtest das auch. Und dieser Ort, das soll einfach unser Ort werden. Unser Ort, wo der Herr machen kann, wo er tun kann. Ich will, dass das mein Lieblingsort ist. Ich sehne mich danach, weil ich weiß, dann geht es mir gut. Dann bin ich glücklich, wenn ich da drinnen bin. Halleluja. Und er möchte dein und mein Herz berühren. Es geht immer um das. Es geht immer ums Herz. Es geht nicht um Bibelstellen auswendig zu lernen. Es geht um dein und mein Herz. Weil wir müssen wissen, da gibt es einen gewaltigen Spruch, und denn vielleicht merkt es euch, Emotionen sind die Sprache der Seele. Sie geben deinem Herz eine Stimme. Wow, das ist schon ein guter Satz, oder? Emotionen sind die Sprache deiner Seele. Sie geben deinem Herzen eine Stimme. Dann ist die Frage, hast du eine Stimme für Gott in dieser Welt? Aber wenn du eine hast, musst du vorher geheiligt werden. Geheiligt werden heißt reif werden, reifen, wie eine Frucht reif werden. Und wenn du reif bist, dann hast du diese Stimme in der Welt. Wir alle wollen es. Wir alle wollen es. Emotionale Gesundheit, weil danach schreit deine Seele, meine Seele. Weil es da einfach nach gut geht. Und ich bin da immer von meinem Mann total überrascht und so, wie er das so schafft, in wirklich herausfordernden Zeiten oder Situationen, immer so in dieser Ruhe, emotionale Gesundheit drinnen zu stecken. Genau in diesem Bereich. Da stecke ich da drinnen und deshalb. Und er hat heute gesagt beim Runterfahren, ich freue mich so heute wieder einfach Gottesdienst feiern. So miteinander Gott anbeten, ihn zu loben und zu preisen und einfach von ihm zu hören und das nochmal nachzubehandeln, was wir außen erleben haben dürfen. Es war einfach mega, mega gut und Halleluja. Wenn wir denn die Emotionen, wenn du deine Emotionen ignorierst, dann drehst du der Realität den Rücken. Lernen wir, unsere Emotionen zu verstehen, führt dich das zurück in die Realität. Und was ist die Realität? Die Realität ist der Ort, wo Gott dir begegnet. Mitten im Sturm, mitten im Auge des Sturms zu sein, dahin will uns Gott, da will er uns haben. Die Realität ist der Ort, wo wir Gott begegnen. Dann habe ich da nur drei Gedanken, ich finde das so gut, deshalb möchte ich sie auch weitergeben. Drei Gedanken, drei Gewohnheiten, drei Gedanken zur emotionalen Gesundheit. Wer will sie hören? Yeah, Halleluja, Halleluja. Und ich werde mir das immer wieder möchte ich das checken und immer wieder. Das hört ja nicht auf heute, sondern es geht weiter. Und wir sind ja am Lernen, Amen. Bis wir beim Herrn sind, dürfen wir lernen, Gott sei Dank. Halleluja. Gut, weil es ist so einfach eigentlich, total einfach, aber es ist auch total schwer. Einfach und schwer, ja, genau, so ist es. Wir wissen, Punkt 1, die drei Gedanken. Jesus ist unser Vorbild für emotional gesundes Leben. Er, ein Beispiel, er schläft im Boot mitten im Sturm. Er schlaft und die Jünger, was haben die Jünger gehabt? Panik. Aber er war genau da drinnen. Und das ist einfach das Schöne und was man, es gibt ja hunderte Beispiele, aber ich möchte es mit denen belassen, das könnt ihr ja nachlesen. Es ist einfach so viele, Jesus ist echt ein Vorbild, oder? Er ist unser Vorbild. Und wenn Jesus das schafft und unser Vorbild ist, dann wollen wir das auch haben, oder? Dann wollen wir das haben, dann wollen wir das erleben, mitten im Sturm diese Ruhe zu erleben. Halleluja, Halleluja. Dann, wenn du gerade in einem Sturm bist, dann hast du die Lösung. Nimm Jesus als dein Vorbild. Zweitens, emotionale Gesundheit und geistliche Reife hängen untrennbar zusammen. Sie gehören zusammen. Und weißt du, warum? Warum ist das oft so? Ich habe mir noch so gedacht, ja Herr, aber oft ist es so, dass man so einen geistigen Hochstand hat und trotzdem, kannst du jetzt dranhängen, was magst, aber wir kennen Leute und das tut mir echt schier und sie gehen in keine Gemeinde mehr. Sie verlassen die Gemeinde und sind so haben alles gewusst. Aber die Emotionen, der Charakter hat nicht gepasst. Und das muss zusammengehören. Sonst kann das nicht funktionieren, sonst funktioniert das nicht. Emotionale Gesundheit und geistliche Reife hängen untrennbar zusammen. Da kannst du jetzt sagen, ja, aber wenn ich jetzt schon alles weiß und so geistlich im Hochstand bin und alles weiß und die Reife habe, wie gibt es das dann? Ja, eben, wie gibt es das dann? Wo du denkst, warum diese Leute, sie gehen nirgends mehr hin, sie wollen von Jesus nichts mehr wissen und haben alles gehabt, weil die emotionale Gesundheit gefehlt hat. Dann dritter Punkt, die kostbarste und schwierigste Person, die du je leiten wirst, wer ist das? Halleluja! Ihr seid voll da. Das taugt mir. Das ist echt super, dass ihr noch nicht schlaft und dass ihr voll dabei seid. Und, weil es ist wirklich so. Ich bin die schwerste Person zu leiten. Aber mit der Hilfe und der Gnade des Herrn schaffen wir das. Amen. Amen. Halleluja. Ja, wie werde ich jetzt emotional gesund? Vielleicht fragst du dir. Emotionale Gesundheit ist machbar, haben wir schon gehört, ist machbar und macht dich sturmfest. Eigentlich gesund, sie macht dich gesund. Es gibt oft Menschen, die Stürme in den Straßen sehen oder die Stürme in Beziehungen sehen und beten und sie kommen zur Ruhe in der Gegenwart des Herrn. Das sind oft die kleinen Dinge. Die kleinen Dinge, was niemand sieht, aber du magst es in dein Kammerl und du magst es. Und die haben große Wirkung. Sehr große Wirkung. Und da möchte ich auch drei Punkte, wie werde ich emotional gesund? Erstens, das sind auch super Punkte. Wenn sie nicht aufschreibt, sie weiß nicht, ob sie es merkt. Aber das sind echt super Punkte, wie werde ich emotional gesund? Der erste Punkt ist Demut. Gottes Versorgungssystem. Und da möchte ich lesen in Philipper 2, 3. Wo ist denn? Philipper 2, 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist der erste Punkt. Da bist du, dieses demütige Herz, das, was uns der Herr ja schenkt. Gell? Er schenkt uns ja. Ist ja Gnade, ja. Aber natürlich müssen wir auch Ja sagen dazu. Weil ich kann nicht alles erwarten, dass der Herr durch mich wirkt und ich lege mich zurück und mache nichts. Wir müssen aktiv sein, wie der Hans-Peter, glaube ich, gesagt hat. Glauben, aktiver Glaube. Zweitens Dankbarkeit. Dankbarkeit ist unser Gottes Immunsystem in uns. Dankbares Herz. Und da möchte ich auch lesen, Psalm 50, 23. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wer Dank opfert, der preist mich. Halleluja. Hallo, wer Dank opfert, der preist den Herrn. Ist das nicht gewaltig, wenn wir zusammenkommen und einfach vielleicht bei His Gloria mal nur danken. Nur danken den Herrn. Für alles mögen, wir machen das eh schon oft eigentlich. Wir machen das eh sehr oft. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wow. Dann gibt es noch einen Punkt, den dritten. Dienen. Gottes Performance-System. Und zwar ist das in, durch die Gnade, 1. Korinther 15 lesen wir da. 1. Korinther 15, 10, genau. 15, 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bist du, was du bist. Das tut so gut. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Halleluja! Die Gnade war nicht vergeblich. sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Halleluja. Ist das nicht schön? Und wo wir da alles nachschlagen können in seinem Wort, dass uns gut geht, dass wir glücklich sind. Wir haben sein Wort und das ist einfach so ein Geschenk Gottes an dich persönlich. Oft denke ich mir, ich lese viel zu wenig im Wort. Eigentlich müsste man Tag und Nacht lesen. Ah, der Herr ist so gut. Es ist Gnade und er hilft uns, er zeigt uns immer wieder auf. Er zeigt uns immer wieder auf. Halleluja, Halleluja. Ja, die Herrlichkeit Gottes in seiner Gegenwart zu sein. Um das geht's. Um das geht's, dass das auch dein und mein Lieblingsort werden. Ich weiß, wir haben das schon alle, wir wissen das schon alle. Aber du musst wissen, es gibt da mehr. Es gibt da viel, viel mehr. Und wenn du diese Sehnsucht hast, diese Bereitschaft, da zu sein, dann kommt er volle mit seiner Gnade und er katapultiert dich da hinein. Aber er braucht deine Bereitschaft. Er braucht dein Verlangen, er braucht deine Sehnsucht, dass du dort auch leben möchtest. Da habe ich mir nur aufgeschrieben, im Zentrum seiner Bestimmung ist der sicherste Ort mitten im Sturm. Halleluja. Halleluja. Ja, ich möchte auch noch beten. Halleluja. Ja, danke, Herr. Danke, Herr, dass wir sind so abhängig von dir, Heiliger Geist. Und ich danke dir so sehr, Herr, dass du uns als deine Kinder emotional gesund machst. Deswegen sagst du, kommt her zu mir. Ich gebe euch Ruhe, ich gebe euch Frieden. Ich will das so sehr, weil ich es so sehr liebe. Und wie das danke, dass du deine Kinder liebst, dass du uns liebst. Und wir beten und vertrauen, dass eine Reformation des Himmels in unseren Herzen stattfindet. Amen. Eine Reformation des Himmels in dein und mein Herz. Das will er, dass das stattfindet. Halleluja. Danach sehnt er sie. Halleluja. Weil wir sollen ja die Hoffnung für die Welt sein. Wir sollen die Hoffnung der Welt sein. Wenn wir hinausgehen, natürlich Jesus Christus in uns, nicht aus uns, sondern Jesus Christus in uns. Dass die Welt sieht durch unser Leben, durch dein Leben, da gibt es Hoffnung. Da ist was, was ich auch möchte. Was die Michi hat, was der Hans hat, was die Barbara hat. Das möchte ich auch. Wenn deine Arbeitskollegen sehen, wie du mit den Situationen umgehst, wo du in der Ruhe sein kannst, mitten im Sturm. Wer kann das schon in der Welt draußen? Aber wir mit der Hilfe seiner Gnade, wir können es. Amen. Und wir schaffen es. Und es hängt immer davon ab. Wollen wir es? Wollen wir? Ich will es. Und ich glaube, jeder von euch will es auch. Wir wollen es. Wir wollen es. Und ich danke dir so sehr, Herr. Du hast es gehört, unser Wollen, und du magst es vollbringen dazu. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ich war ja so ein gewaltiges Thema auch noch. Aber das muss ich euch noch praktisch bringen. Und da ist echt, das war so gewaltig. Predigen für die heutige Zeit. Und das war echt hammermäßig. Aber es wohnen so viele, aber man kann ja nicht aus, aber es kommt schon. Halleluja.
Danke. Danke. So, ihr Lieben, schön, euch begrüßen zu dürfen auch, ja?
Amen.
Genau, das waren jetzt drei Ausschnitte von dem, was Sie mitgenommen haben, was Sie so am Herzen direkt verspürt haben. So, es gibt immer so Bereiche, die uns besonders interessieren oder die uns besonders nahe gehen, weil diese Dinge schon vielleicht etwas mehr angelegt sind in uns. Und auch ich habe so ein Thema, hat mich so ein Thema ergriffen, weil ich mich mit dem schon länger beschäftige oder besser gesagt, weil die Welt uns damit mehr und mehr beschäftigt. Und es ist das Thema die Hoffnung. Und wenn wir so, und das war auch ein Thema, es hat sich eigentlich für meine Vorstellung oder meine Betrachtung hat sich eigentlich so immer wieder irgendwie durchgezogen. Immer ist irgendwo auch ein dieses Wort oder der Begriff oder eine Beschreibung von dem eingepackt gewesen in den Vorträgen oder in den Workshops, so von der, dass Hoffnung existiert und dass wir Hoffnung haben können. Und meine Überschrift ist eben Hoffnung, die Hoffnung der Welt. Wisst ihr, wenn man, und das wisst ihr ja selber auch, was hier alles so, was man jetzt so wahrnimmt an Informationen aus den Medien und was wir so in Erfahrung bringen oder was an uns herangetragen wird, ist ja, wenn wir genau nur, brauchen wir nur unser eigenes Land anschauen, es massiv nur von die Wirtschaft geht zu Boden, die Arbeitslosenzahlen steigen, die Kürzungen in den Sozialbereichen oder was da alles noch kommen mag oder was da in der Schwebe ist. So. Also es ist wirklich für viele, viele Menschen eine Situation, wo eigentlich keine Hoffnung mehr da ist. Wie kann das weitergehen? Wie kann sich das besser zum Guten entwickeln? Es ist einfach, momentan ist es so. Ja. Und das ist, ob das jetzt bei uns in Österreich ist, ob es in Deutschland ist, in Europa ist, auch in Amerika. In Amerika haben wir gehört, oder hat jemand, der Ehemann sagt, der ist Pastor einer Gemeinde im Spalt. Er hat gute Connections nach Amerika, er hat dort studiert auch, Theologie studiert und so, und da ist er immer in Verbindung mit Pastoren. Und was auch das letzte Jahr so passiert ist, ist auch sehr, der Teufel hat unglaublich eingegriffen und Fallen aufgestellt und große Leiter von Megachurches und großen Gemeinden sind in diese Fallen hineingetappt. Und hat es Katastrophen gegeben, Zerwürfnisse gegeben, Zerrissenheit gegeben. Aber auch dort hat man festgestellt, dass circa um die 70% der Amerikaner leiden unter einem mentalen Zusammenbruch. Also sie sind nicht mehr in der Lage, an Sorgen zu denken. Sie schauen nur noch, dass sie das jetzt so irgendwie über die Bühne bringen, den heutigen Tag irgendwie schaffen, irgendwie zu erledigen, die Dinge. Aber es ist so ein Durcheinander, so ein Chaos und alle gegen allen und alle gegen einen und einer gegen alle. Und es ist einfach ein Zustand der Hoffnungslosigkeit. Und das ist etwas, was mich so ergriffen hat, weil wir viel gehört haben von einer Hoffnung und wie wichtig es ist, dass wir Hoffnung haben und dass wir feststellen, wir haben Hoffnung. Wir können Hoffnung haben. Amen. So. Der Zustand von heute könnte man genauso gut in die Zeit damals, in der Zeit von Jesus, wo er sagt in Matthäus 11, 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch rufen. Es ist 1:1 auf das heutige, in die heutige Zeit übertragbar. Wir sind, die Menschen sind überfrachtet, sie sind überarbeitet, sie kommen aus diesem Wirbel nicht heraus. Vielleicht sind sie auch zu weit aus dem Zentrum draußen und sind schon in dieser Sogwirkung mit hineingerissen, weil sind dabei, dass das passiert oder sie stecken schon drinnen. Und dann passieren eben so Dinge. So, Jesus hat diese Zeit auch genauso gesehen und hat die Menschen genauso erkannt. Ja, sie, da ist so Hoffnungslosigkeit. Wie wird das werden, so beladen? Und, ja, okay. Auf alle Fälle, ihr Lieben, gibt es diese drei großen Begriffe. Die großen Kennzeichen eines Christes sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube erfasst die Zusage Gottes. Und die Hoffnung verlangt danach. Aber die Liebe, ihr Lieben, die Liebe liefert das alles. Die Liebe verbindet uns mit der Person, die uns all das geben kann, was wir brauchen. Der uns die Ruhe geben kann, der uns Frieden gibt, der uns Hoffnung gibt. Wenn wir einmal im Himmel sind, ihr Lieben, dann sagt ja die Schrift, dass Glaube und Hoffnung vergehen wird. Aber die Liebe bleibt. Das ist ganz einfach erklärbar. Wenn wir im Himmel sind, brauchen wir keinen Glauben mehr. Und wir brauchen keine Hoffnung mehr, weil wir hoffen, stehen wir gegenüber. Aber die Liebe bleibt. Warum? Gott ist die Liebe. So, wir stehen der Liebe in persona gegenüber. Und das ist das, was sich unser innerer Mensch und unser Glaube und unsere Hoffnung auf das hin bezieht. Wir sehnen uns, unser innerer Mensch, der Äußere nimmt es gar nicht oft so wahr, weil er sich auch schon etwas in den turbulenten Bereichen befindet. Aber der innere Mensch sehnt sich und hat eine tiefe Hoffnung und den Glauben, dass er diesen Moment erleben wird. Amen. So, wir werden diesen Moment erleben. Da brauchst du nichts mehr zu glauben, da brauchst du nichts mehr zu hoffen. Da genießt du einfach nur die Gegenwart deines Schöpfers, deines Herrn, deines Königs. In purer, blanker Liebe. Amen. So, mag es klingen, wie es mag. Aber es ist die Wahrheit. Und es wird sich erweisen. Amen. Halleluja. In 1. Korinther 13, Vers 13 könnt ihr das lesen. Ich habe jetzt auch ein paar Punkte, vier Punkte, was uns hinführen sollte, um das zu verstehen, besser zu verstehen, warum wir Hoffnung haben und warum wir Hoffnung haben können, warum sie uns geschenkt wurde. Wisst ihr, es geht so los, die beste Entscheidung deines Lebens. Es geht um die beste Entscheidung deines Lebens. Und die beste Entscheidung deines Lebens ist diejenige, dass du dein Leben Jesus anvertraust. Wenn du dafür entschieden hast, wirst du unmittelbar danach erleben, dass das jetzt deine beste Entscheidung war. Und egal wie lang dein Leben dauert, diese Erkenntnis, dass das die beste Entscheidung war, wird sich niemals mehr ändern. Es wird keine bessere Entscheidung dir jemals abverlangt werden. Es ist die beste Entscheidung. Das ist überhaupt die Voraussetzung, dass du im Auge des Sturms zur Ruhe kommen kannst, dass du dich dort befinden kannst. Der beste Zeitpunkt deines Lebens ist nicht dein Geburtstag und auch nicht dein Hochzeitstag oder sonst irgendein Ereignis. Der beste Punkt, der beste Moment deines Lebens ist derjenige, wenn du erkennen kannst, warum du lebst. Sobald wir erkennen können, warum wir leben, ihr Lieben, dann all das, was herum sich so bewegen mag oder steht oder egal sich befindet, es verliert an Kraft auf dich einzuwirken. Es verliert absolut die Kraft an dich heran, dich packen zu wollen, dich verführen, verlangen oder was alles, was es sein mag. Aber sobald du feststellst und du dir sicher bist und weißt, warum du hier lebst, dann bist du dann auf dem Punkt angekommen, genau da wollte dich der Herr haben, dass du das weißt, dass wir für ihn da sind, dass er für uns da ist und dass wir genau an dem Zeitpunkt, genau zu dieser Zeit, du wirst dich manchmal fragen, warum hätte ich nicht früher oder vielleicht später, wenn es besser wäre, wir sind bestimmt worden vom Gott, genau in dieser Zeit, in dieser Situation, hier auf dieser Erde, hat er uns hingestellt, um das zu tun, was er hier tun möchte. Amen. So, hab keine Gedanken an, was wäre besser gewesen. Du weißt es nicht, was besser ist. Der Herr weiß es, dass das der beste Ort ist, wo du dich befindest. Die Hoffnung der Gläubigen ist sein Lebensstabilisator. Hoffnung ist das, was dein Leben stabilisiert. Und das lesen wir in Hebräer 6, Vers 12. Da steht 6, 18, 19. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid guten und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinein hinter dem Vorhang. Amen. So, diese Hoffnung, das, was wir erleben werden, wohin wir gehen werden, das ist unser emotionaler Anker, das ist unser Anker für unser Leben, das stabilisiert unser Leben. Amen. Das gibt uns Halt, weil dieser Anker reicht hinein bis in das Allerheiligste. Und ihr wisst ja, ein Anker, wenn ein Schiff seinen Anker niederlässt, dann tut es ihn deshalb runter, damit es dort, wo es sich gerade befindet, auch bleibt. Und deshalb, ihr Lieben, diese Hoffnung, die von Gott kommt und die uns zeigt, wohin wir gehen werden und für was wir hier sind, das ist unser Anker, der unser Leben stabil hält. Und ohne diesen Anker wankt dein Leben und es wird hin und her geweht von den Wellen des Lebens und von den Windbewegungen am Rande. Und was es noch macht, die Hoffnung, ist der Durchhaltefaktor für dieses Leben. In Römer 8, 18, das ist nämlich auch eine wichtige Sache, wisst ihr, dieses Durchhalten in den Momenten, die uns begegnen, umgeben, die auf uns Informationen, die auf uns einwirken und eindrücken. Und in Römer 18, Römer 8, Vers 18, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist vergleichlich mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Da wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seinen Kindern diese Herrlichkeit aufnimmt. Diese Übersetzung, Hoffnung für alle, das war für mich jetzt die Sache. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nicht ist sicher mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Okay? Der haben wir vorhin geredet. Wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und auf den Tag, in dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Voller Hoffnung warten wir darauf. Und die christliche Hoffnung ist nicht eine Hoffnung, wie wenn du am Bahnsteig stehst und du hoffst, dass der Zug kommt. Und wenn er dann kommt, dann brauchst du keine Hoffnung mehr, weil dann siehst du ihn ja. So ist ja die Hoffnung nicht etwas, was uns von Dingen, die wir ja sehen oder von die wir angreifen können, ja, sondern Hoffnung bezieht sich immer wieder, so wie der Glaube, auf Dinge, die man nicht sieht. Aber wir wissen, weil sie Gottes Zusagen sind, dass sie kommen werden. Amen. Ja. Halleluja. So, zum Schluss das beste Gegenmittel gegen Hoffnungslosigkeit. Das allerbeste Gegenmittel gegen Hoffnungslosigkeit ist, kenne deinen Wert. Wir können sagen, Gott, Grundlegung der Welt habe ich dich gerufen. Dann kennen wir die Aussage, im Mutterleibe habe ich dich gebildet. Und dann kenne ich die Aussage, mit dem höchsten Preis habe ich dich erkauft. So, ihr Lieben, ich will nicht lange drum herum reden, dir das erklären, um welchen Preis es sich handeln mag, um welchen Wert es sich dabei handeln kann, wenn Gott solche Aussagen macht, über dich ganz persönlich, über jeden Einzelnen von uns. So, wenn du da drinnen stehst und wenn dir das in dir abgelagert ist, dann wirst du, so wie ich, keine Hoffnungslosigkeit erleben. Amen. So, schau, dass du da hineinkommst. Schau, dass du drinnen bleiben kannst. Schau, dass du da drinnen deinen Anker ausfahren lässt. Und schau darauf, dass du nicht durch irgendwelche Ereignisse oder sonstige Umstände an den Rand dieses Zentrums gedrängt wirst. Denn der Löwe geht und brüllt und er will dich da hinein, da rausscheuchen und da hinein, dass du fliehst und dich da an den Rand begibst. Die Gemeinde Jesu ist die Hoffnung, ist der Ort der Hoffnung. Die Gemeinde Jesu ist der Ort der Hoffnung. Und dann habe ich noch etwas geschrieben, habe den Herrn gefragt, ob ich das darf. Er hat ja gesagt, das Gospel Life ist ein Ort der Hoffnung. Halleluja! Er hat kein Problem damit. Halleluja! So, ihr Lieben, das war so eine Einführung in das, was mich am meisten bewegt hat und wo ich am meisten aufgenommen habe, weil ich eigentlich schon in dieser Materie schon irgendwo drinnen war und dieses Leid, was ich erlebe und was ich spüre und so, das ist das Herz eines Pastors, er sieht immer die Dinge, die waren und was die Leute bedrängt und niederdrückt und das ist die Aufgabe, die er uns auch dahingehend gegeben hat, dass wir darauf aufmerksam machen, um den Menschen, um den seinen Kindern eine Möglichkeit zu geben, zu erkennen, dass sie sich nicht fürchten brauchen von irgendeiner depressiven, hoffnungslosen Stimmung, die dich nicht erreichen, wenn du dich im Auge des Sturms befindest. Sie kann dich nicht erreichen. Denn das ist der Wohnort Gottes und dort begegnet er dir und da hast du Gemeinschaft mit ihm. So alles, Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft und du wirst bewahrt bleiben. Amen.
Amen.
Amen. Okay. Genau.